was ist eine Einzelfirma, wen macht eine Einzelfirma überhaupt Sinn und was braucht es alles für die Gründung von einer Einzelfirma, das wollen wir heute genau anschauen. Und zwar habe ich hier den Sascha, den Co-Gründer von Versun bei mir, und du weißt ganz genau, was es alles braucht und wie man das Ganze genau angeht. Ja, schön bist du da. Schauen wir mal das Ganze ein bisschen genauer an, oder?
Freue mich auch. Hoi Katja.
Hoi Sascha. Also Sascha, Thema Einzelfirma. Vielleicht ganz zuerst mal schnell, was ist eine Einzelfirma?
Grundsätzlich eine Einzelfirma ist eine Personengesellschaft. Charakterisiert halt darüber, dass es einen Inhaber hat. Man hat eine persönliche Haftung und es braucht kein Kapital für die Gründung.
Okay, also wir haben über das Thema Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften haben wir schon mal geschwätzt. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was eine Personengesellschaft ist, wo dann eben die Einzelfirma, oder was eine Personengesellschaft ausmacht, wo dann eben die Einzelfirma auch dazugehört?
Also Personengesellschaft ist halt, wie es sagt, ist personenbezogen. Man hat immer eine persönliche Haftung, man braucht kein Kapital für Gründung und es entsteht eigentlich kein neues Rechtssubjekt. Oder? Darum hat man auch die entsprechende die persönliche Haftung über das Ganze.
Vielleicht noch mal ganz schnell, Rechtssubjekt. Was ist das?
Grundsätzlich, oder mit der GmbH habe ich ein neues Rechtssubjekt. Das heisst, GmbH selber zahlt Steuern. GmbH kann tut entsprechend halt Rechnungen zahlen, macht eine Steuererklärung, macht all das, oder? Und als Personengesellschaft tue ich wirklich halt alles in meiner privaten Steuererklärung entsprechend abrechnen.
Also bei einer.
Grob gesagt, oder?
Okay. Das heisst, eine Einzelfirma, dort bin ich wirklich so als. Ich als Person mache eigentlich alles und bin stellvertretend für alles, oder?
Genau, du bist die Einzelfirma. Oder wenn wir das Zweite sind, ihr seid die Kollektivgesellschaft, genau.
Über die Kollektivgesellschaft, über das schwätzen wir dann noch. Jetzt noch gehen wir wieder zurück zu der Einzelfirma. Also, nehmen wir mal an, ich tue nebenzu so ein bisschen Haarschneiden und bin mir am Überlegen, um einen Coiffeursalon aufzumachen. Ab wann muss ich meine Einzelfirma gründen?
Das ist, ja, ist eine gute Frage. Aber grundsätzlich ist es halt immer so, ab dem Moment, wo ich mit meiner Tätigkeit starte, habe ich eine Einzelfirma gegründet. Also eine Einzelfirma hat nicht irgendwie ein Formular, das ich ausfülle und ab dem Moment ist sie gegründet, sondern wirklich ab dem Moment, wo ich sage, ah, okay, ich fange an Haarschneiden, habe ich per se meine Einzelfirma gegründet.
Das heisst, wenn ich das ganz normal, vielleicht auch bei Kollegen mache, ohne dass ich Geld dafür verlange, ist es dann auch schon eine Einzelfirma?
Dann sind wir im Hobbybereich. Oder? Dann ist es ein Hobby, das ich mache. Ab dem Moment, oder, wo es wirklich kaufmännisch geführt ist, ich mache das Ganze wirklich mit einer Gewinnabsicht, dann habe ich meine Einzelfirma.
Das heisst, es braucht eigentlich keinen rechtlichen Schritt, um meine Einzelfirma zu gründen, sondern es ist ab dem Zeitpunkt, wo ich
mit der Tätigkeit starte. Eigentlich, genau.
Gut. Und dafür Geld verdienen?
Im besten Fall.
Ja. Genau. Dann jetzt vielleicht noch mal ganz schnell einen Schritt zurück. Ab wann macht denn eine Einzelfirma so als Rechtsform Sinn? Macht jetzt das bei einem Coiffeursalon Sinn?
Kann durchaus Sinn machen, oder? Ein Coiffeursalon, wo ich sage, hey, ich will es einfach ausprobieren, ob es funktioniert. Ich habe vielleicht auch das Kapital nicht, die 20.000 für die GmbH oder 50.000 für die AG. Ich bringe das Kapital nicht zusammen, dann kannst du was Sinn machen, oder? Dass ich sage, hey, gut, ich fange mal an mit der Einzelfirma, schaue mal, wie es läuft und kann dann immer noch schauen, ob ich später dann mal wechseln will.
Jetzt haben wir wie mit unserer Tätigkeit gestartet, oder? Mit meinem Coiffeursalon. Beziehungsweise, ja, ich habe einfach als Coiffeurin angefangen und habe keine Absicht, sagen wir das so. Wo muss ich mich jetzt überall anmelden, damit das Ganze wirklich rechtsgültig ist und warum?
Wir haben wie zwei Sachen, die wir hier unterscheiden müssen. Das eine ist die Anmeldung bei der Ausgleichskasse und das andere ist wirklich die Anmeldung beim Handelsregister. Die Anmeldung bei der Ausgleichskasse ist ab dem Moment, oder, wo ich das Ganze im Haupterwerb mache, melde ich mich auch entsprechend anmelden bei der Ausgleichskasse. Wenn das Ganze eigentlich so eine Nebentätigkeit ist und ich mache es vielleicht von zu Hause aus, eben den Coiffeursalon, dann muss ich mich anmelden, wenn ich mehr als 2'500 Franken im Jahr verdiene. Das heisst, ich kann grundsätzlich einfach mal mit meiner Personengesellschaft gestartet mit meiner Einzelfirma. Jetzt in dem Fall mit Haarschneiden. Und ab dem Moment, wo ich merke, okay, jetzt nimmt es eine gewisse Größe an, ich mache das nebenbei, jetzt nimmt es eine gewisse Größe an, ich mache mehr wie die 2500 Franken Gewinn, dann melde ich mich an bei der Ausgleichskasse.
Okay. Also die Ausgleichskasse ist gleich AHV, gell?
Genau, also die Ausgleichskasse, also jeder Kanton hat eine kantonale Ausgleichskasse und die ist dafür zuständig, um eben das zu beurteilen, ob du selbstständig bist oder nicht. Und die tun dann eigentlich auch die AHV entsprechend dir in Rechnung stellen, als Inhaber von dieser Personengesellschaft.
Jetzt habe ich angefangen mit meinem Haarschneiden, aber zu mit Gewinnabsicht. Blablabla, irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich mehr als 2500 verdiene im Jahr. Wie lange muss ich jetzt warten, bis ich mich bei der Ausgleichskasse anmelde? Oder macht es vielleicht sogar schon Sinn, wenn ich mich vor diesen 2500 anmelde?
Ja, also wenn ich weiss, dass ich die 2500 eh nicht erreiche, dann braucht es keine Anmeldung. Oder ab dem Moment, wo ich halt wirklich angemeldet bin, zahle ich logischerweise auch AHV-Beiträge. Und vorher halt nicht. Von dem her, es gibt da wahrscheinlich kein richtig oder falsch. Oder macht es jetzt Sinn, schon vorher sich anzumelden? Oder warte ich nochmal 2 Monate? Es ist einfach so, wenn ich die 2,5 erreiche, muss ich mich entsprechend anmelden. Und wenn ich sehe, hey, ich fange jetzt im Februar, März an und das ist absehbar, dass ich die 2,5 erreiche, was sehr schnell der Fall unter Umständen ist, dann nachher einfach anmelden bei der Ausgleichskasse und gut ist. Oder dann ist das Ganze gemacht.
Okay, was ist jetzt, wenn ich wie schon im März die 2,5 erreicht habe und aber noch ein bisschen warten mit der Anmeldung bis zu September, Oktober oder vielleicht Ende Jahr?
Ja, grundsätzlich ist das kein Problem. Oder? Das interessiert niemand. Hauptsache, man macht die entsprechende Anmeldung dann.
Okay, also man ist verpflichtet dazu, um sich bei der Ausgleichskasse anzumelden, gell?
Genau, sie sind nicht freiwillig. Ja.
Jetzt hast du vorher gesagt, die Ausgleichskasse tut wie dein Unternehmen eigentlich, oder mein Unternehmen in dem Fall, prüfen, ob ich wirklich selbstständig erwerbend bin oder nicht. Da machen wir auch mal noch ein Video drüber. Aber vielleicht ganz schnell, kannst du jetzt so ein bisschen sagen, was sind die Kriterien, wo sie genau anschauen tun?
Ja, im Grundsatz geht es natürlich der Ausgleichskasse darum, zu schauen, sind wir da nicht mehr in einem Hobbybereich drin, sondern sind da wirklich Gewinnabsichten da. Und fast der wichtige Teil ist, bin ich nicht abhängig von irgendjemandem? Also habe ich mehrere Auftraggeber, 3, 4, 5 verschiedene Auftraggeber in einer ähnlichen Größe. Und eben besteht entsprechend kein Arbeitsverhältnis. Ist natürlich immer problematisch, ich habe einen alten Arbeitgeber, ich mache mich selbstständig und arbeite weiterhin für den. Dann würde ich die Selbstständigkeitserklärung nicht bekommen. Oder nur mit einem Auftraggeber und vor allem, wenn es noch der alte Arbeitgeber ist. Das heisst, ich brauche mehrere Auftraggeber, um die Selbstständigkeit wirklich entsprechend überzukommen.
Okay.
Bei einem Coiffeursalon wahrscheinlich eher weniger das Problem. Ich habe ja die Laufkundschaft, die reinkommt, die ich entsprechend abrechnen kann. Wird weniger das Problem sein dort.
Aber das schauen wir dann nochmal genauer an, wie das genau oder was Sie dort genau beurteilen tun. Jetzt vielleicht noch, was vielleicht die Leute auch noch interessieren könnte, wäre so die Pensionskasse. Muss ich dort dann auch irgendwie etwas einzahlen? Oder wie ist das mit einer Einzelfirma?
Das gibt es nicht. Oder du hast dort keine Pensionskasse. Also das heisst, oder es ist nicht vorgesehen, die Pensionskasse dort. Du hast wirklich nur die AHV-Beiträge, die du entsprechend einzahlen tust. Dafür, also du, wenn du das 3-Säulen-System, erste, zweite, dritte Säule, du zahlst als selbstständiger Werbender mit einer Einzelfirma eben nicht in die 2 Säulen ein, sondern hast eben die Möglichkeit dafür, ein bisschen mehr in die 3 Säulen einzuzahlen. Das ist eigentlich der Ausgleich zur fehlenden 2. Säule, die du hast.
Also dann bist du halt trotzdem eigentlich abgesichert nachher für die Rente, aber du musst dich selber darum kümmern, oder?
Genau, richtig. Du musst dich wirklich selber darum kümmern. Das ist ja so, ja.
Dann vielleicht noch das Thema, wo wir jeden Tag zahlen, aber wir das nicht so ganz auf dem Schirm haben, Mehrwertsteuer. Muss ich als Einzelfirma Mehrwertsteuer zahlen? Oder wie ist das jetzt mit meinem Coiffeursalon?
Mehrwertsteuer läuft grundsätzlich unabhängig von der Rechtsform. Das heisst, wenn ich dort mit meiner Einzelfirma die 100'000 Franken Jahresumsatz erreiche, werde ich mehrwertsteuerpflichtig. Und das ist egal, ob ich eine Kollektivgesellschaft habe, GmbH, AG oder was auch immer. Wenn ich die 100'000 Franken erreiche, werde ich mehrwertsteuerpflichtig.
Mehrwertsteuer wäre sicher auch noch interessant, wenn wir das auch noch mal genauer würden anschauen. Aber jetzt vielleicht auch dort noch mal ganz schnell, wenn ich jetzt mehrwertsteuerpflichtig bin, muss ich mich da irgendjemand anmelden? Oder wie kommt da, keine Ahnung, einer vorbei und sagt so, jetzt musst du zahlen, oder wie ist das?
Nein, das ist auch eine Selbstdeklaration. Das heisst, wenn ich mein Einzelunternehmen gegründet habe, beziehungsweise halt bei der Ausgleichskasse angemeldet habe oder beim Handelsregister angemeldet habe, habe ich eine entsprechende UID-Nummer. Das heisst, ich kann mich dann mit dieser UID-Nummer bei der Mehrwertsteuer melden und sage, hey, ich habe die UID-Nummer, ich möchte jetzt gerne auch noch eine Mehrwertsteuernummer. Dann habe ich einen Fragebogen, den ich entsprechend online ausfüllen muss. Und dann geht das ein paar Tage und dann bin ich entsprechend registriert als mehrwertsteuerpflichtiges Unternehmen und komme dann auch quartalsweise oder halbjährlich, je nachdem, wie ich mich entschieden habe, meine Abrechnung über.
Jetzt hast du noch das Handelsregister angesprochen. Was ist das zuerst mal?
Grundsätzlich ist einfach das Register von allen Unternehmen, die wir in der Schweiz haben. Und wenn ich eine Einzelfirma habe und mein Jahresumsatz über 100'000 Franken ist, bin ich verpflichtet, mich dort zu registrieren.
Kann ich mich auch schon dort registrieren, wenn ich noch nicht 100'000 für den Umsatz gemacht habe?
Ja, also das ist kein Problem. Oder ich kann mich auch freiwillig dort eintragen lassen. Das ist kein Problem. Man muss einfach immer schauen, dass man eins nach dem anderen macht. Oder wir haben vorhin gesagt, wir haben wie zwei Punkte, das Handelsregister und die Ausgleichskasse. Dass man das nacheinander machen tut und nicht gleichzeitig. Das heisst, entweder melde ich mich zuerst mit der Ausgleichskasse, bis ich dort die UID-Nummer habe und mich mit dieser UID-Nummer mich beim Handelsregister melde. Oder ich mache zuerst den Handelsregister-Eintrag und mich nachher bei der Ausgleichskasse anmelde. Weil die Problematik ist, wenn ich das gleichzeitig mache, habe ich unter Umständen Pech und ich habe zwei verschiedene UID-Nummern. Einmal bei der Ausgleichskasse und einmal beim Handelsregister, was nicht so ideal ist. Das heisst wirklich, eins nach dem anderen entsprechend machen.
Jetzt, wen macht der Handels- oder was bringt mir der Handelsregister-Eintrag jetzt so als Einzelfirma? Bringt mir das irgendetwas? Abgesehen davon, dass ich nachher die UID-Nummer habe.
Die UID-Nummer hast du natürlich auch mit der Ausgleichskasse. Aber da hast du natürlich gewisse Visibilität. Also man findet dich wirklich im Handelsregister, man sieht, hey, da ist der Coiffeursalon XY, der gibt es, der ist da. Zudem hat man auch teilweise in Branchen arbeiten die Unternehmen nur mit Leuten zusammen, die im Handelsregister eingetragen sind. Unter Umständen hat man auch teilweise bessere Konditionen, wenn man im Handelsregister eingetragen ist. Weil man halt beweisen kann, hey, ich bin das Unternehmen und keine Privatperson mehr. Ich kann Verträge unterschreiben, ich kann also auch ein Bankkonto zum Beispiel eröffnen im Namen von meiner Einzelfirma. Es gibt also ein paar Vorteile, hat so ein Handelsregister-Eintrag.
Auch als Einzelfirma macht das in dem Fall Sinn, wenn ich...
Ja, also ich sage jetzt mal, wenn du das wirklich im Nebenerwerb machst und so irgendwie zwischen 2'000 bis 10'000 Franken, vielleicht 20'000 bis 30'000 Franken Umsatz machst im Jahr, lässt sich darüber streiten, oder dann sind wir im erweiterten Hobbybereich, würde ich jetzt mal sagen, ja, wo nicht sehr viel läuft in deinem Unternehmen und du machst es wirklich, ja, vielleicht nicht mit Wachstumsabsichten. Ab dem Moment, wo du sagst, hey, mal, nein, ich will wachsen, es soll grösser werden, der Umsatz soll steigen, dann würde ich von Anfang an Handelsregister-Eintrag machen, einfach wegen den Vorteilen entsprechend, die das mit sich bringt. Weil der einzige Nachteil, den du halt hast, mit dem Handelsregister-Eintrag, der kostet etwas. Und es ändert ein bisschen etwas neu im Konkursverfahren, das du hast. Wir müssen es nicht anschauen, aber grundsätzlich Nachteile sind relativ gering, meines Erachtens.
Und das heisst, wenn du irgendwie jetzt würdest mit mir, ich sage jetzt mal, du würdest mir die Haarfarbe liefern oder weiss doch auch nicht was, und du merkst, ich bin nicht im Handelsregister eingetragen, dann würdest du vielleicht auch je nachdem stutzig werden und zu sagen, so, ist ein bisschen sketchy, die ist nicht im Handelsregister eingetragen. Oder also ist das vielleicht auch so ein bisschen...
Ja, es gibt halt einfach Unternehmen, die sagen, wenn wir B2B-Business machen, also wirklich von Unternehmen zu Unternehmen, dann haben wir andere Konditionen, wie wenn wir B2C machen, also Business to Customer, also zum Direktkunden. Dann haben wir einfach andere Konditionen. Und das gibt es da sehr oft, dass wir Leute haben, die sich dann bei uns melden, hey, ich brauche einen Handelsregister-Eintrag, weil dann komme ich bei meinem Lieferant ganz andere Konditionen über. Das haben wir sehr oft.
Aber dort ist auch jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sich bei Versuchen beraten lässt, dort kann man dann auch so ein bisschen sagen, so macht ein Handelsregister-Eintrag Sinn und dort dann auch explizit nachfragen, ob das Sinn macht.
Ja, also wir schauen das wirklich individuell an. Eine Einzelfirma ist sehr beratungsintensiv, eben auch wegen der Selbstständigkeitserklärung. Das heisst, wir schauen wirklich an, wie tun wir das jetzt am besten aufgleisen? Oder sollen wir jetzt zuerst wirklich die Anmeldung bei der Ausgleichskasse machen? Weil es eben vielleicht ein bisschen ein Grenzwert ist, oder? Komme ich die Selbstständigkeitserklärung über, ja oder nein? Und mache ich erst nachher den Handelsregistereintrag? Oder sagen wir, hey, es ist ein klarer Fall, du brauchst sowieso einen. Wir machen zuerst den Handelsregistereintrag und die Ausgleichskasse meldet sich ja nachher nicht automatisch bei dir. Also das schauen wir wirklich individuell an. Und es muss wirklich fallbezogen entschieden werden, wie wir das machen tun miteinander.
Okay. Vielleicht noch ein ganz anderes Thema, Versicherungen. Macht je nachdem auch Sinn? Welche machen so Sinn, wenn man eine Einzelfirma gründet? Was würdest du sagen?
Ja, der Klassiker ist, viele Leute machen Betriebshaftpflichtversicherung und halt Rechtsschutzversicherung. Dort ist halt immer die Frage, habe ich schon privat irgendetwas, vor allem Rechtsschutzversicherung, kann ich meine Einzelfirma inkludieren in die Rechtsschutzversicherung? Es gibt teilweise die Möglichkeiten. Es gibt aber Versicherungen, da gibt es die Möglichkeit nicht. Dann kommt es halt immer darauf an, was für ein Business habe ich. Habe ich noch ein grosses Warenlager? Macht es eventuell Sinn, das Warenlager noch zu versichern? Und dann kann es schon auch sein, dass ich vielleicht im Baubereich tätig bin mit meiner Einzelfirma. Dann macht vielleicht auch noch spezielle Versicherungen in diesem Bereich Sinn. Halt einfach immer mit dem Hintergrund, ich habe eine private Haftung. Und sehr oft muss man halt einfach vom Business her schauen, besteht das Risiko, dass ich in die Haftung hineinkomme? Ja oder nein? Und dann schauen, wenn das Risiko da ist, kann ich das entsprechend versichern. Oder ich sage jetzt mal, als Treuhandunternehmen gibt es spezielle Versicherungen, weil man falsch beraten tut, gewisse Sachen falsch machen tut. Eben im Baubereich gibt es spezielle Versicherungen. Und so hat eigentlich alles ein bisschen seine Versicherung. Und entsprechend tut man das einfach raussuchen, was für seine Branche entscheidend ist.
Gibt es da irgendwie so ein bisschen Übersicht, welche Versicherungen das überhaupt gibt und welche das je nach Branche Sinn macht?
Ja, es ist immer schwierig. Oder? Viele haben die Versicherer online schon die Versicherungen, die sie anbieten. Wir empfehlen dort aber immer, kurz mit einem Profi das zusammen anzuschauen. Mit einem Versicherungsexperten, sechs von Versun oder sechs externen, der das einfach nochmal aufbröselt und sagt, hey, look, die zwei, drei Möglichkeiten hast, das kann ich versichern, der Rest geht nicht. Und dann kann man immer für sich selber entscheiden als Unternehmer, will ich die Versicherung jetzt schon machen? Mache ich es in einem halben Jahr? Oder mache ich es gar nie? Oder du brauchst wie mal einfach Basis, oder wie viel kostet es mich? Was kann ich versichern und lohnt es sich?
Und jetzt geht es bei so Sachen wie zum Beispiel Rechtsschutzversicherung, wo du gesagt hast, man kann sie, je nachdem, kann man sie Privatversicherung reinnehmen oder nicht. Dort wahrscheinlich einfach mal schnell anrufen und fragen, so, hey, kann ich meine Einzelfirma bei euch auch über euch versichern, oder?
Genau, okay. Richtig.
Okay, gut. Ja, dann nachher geht es weiter um Geld. Geschäftskonto. Wenn ich ja als Einzelfirma eigentlich haftet tue, brauche ich dann ein Geschäftskonto oder lange da mein Privatkonto?
Grundsätzlich schreibt dir niemand vor, dass du ein Geschäftskonto eröffnen musst. Ich würde es aber empfehlen, damit einfach wirklich alles, was privat läuft und alles, was geschäftlich läuft, getrennt ist. Ist ein reines buchhalterisches Thema. Weil wenn du ein Konto hast, wo du weißt, alle Ein- und Ausgänge betreffen das Geschäft, ist noch eine viel einfacher eine Übersicht über deine Buchhaltung zu haben, wie wenn noch zwischen dir irgendwelche Einkäufe im Supermarkt drin ist, dann hast du noch Twint-Zahlungen drin, an Kollegen und. Das macht das Ganze extrem unübersichtlich. Was war jetzt wirklich für das Geschäft gewesen? Und wenn du ein halbes Jahr später deine Buchhaltung vielleicht mal das Gefühl hast, jetzt muss ich sie mal nachführen, hast du unter Umständen keine Ahnung mehr, oh, ist das wirklich geschäftlich gewesen? Ist es nicht gewesen? Und darum ein separates Konto machen mit der Einzelfirma, alle Kunden dort drauf einzahlen lassen. Und mit Möglichkeit auch alle Ausgaben dort drüber zahlen lassen. Das macht es für dich viel, viel übersichtlicher.
Muss ich denn eine Buchhaltung machen?
Eine Buchhaltung muss jeder führen. Die Frage ist halt einfach die Art der Buchhaltung. Du hast bei der Einzelfirma die Möglichkeit, bis zu einem Jahresumsatz von 500.000 eine einfache Buchhaltung zu führen. Das bedeutet, du musst einfach zum Beispiel eine Excel-Liste führen mit allen Einnahmen und allen Ausgaben. Und Schlusssaldo ist dein Gewinn, den du hast. Also eine Excel-Liste reicht. Selbstverständlich, wenn du noch Vermögenswerte drin hast, wie ein Warenlager oder so, musst du das noch separat behandeln. Du musst es separat dann führen. Aber grundsätzlich eben, es reicht Einnahmen- und Ausgabenrechnung.
Jetzt lehnen wir mal das Warenlager außen vor. Jetzt ist es aber ja so, ich tue ja eh als Privatperson haften. Wieso muss ich eine Buchhaltung machen für mein Geschäft? Kann ich das nicht einfach... Ist ja 1-1, oder?
Natürlich, das ist so. Aber jeder will natürlich etwas von dir. Das heisst, die AHV will natürlich noch die AHV-Beiträge abrechnen. Und damit sie die AHV-Beiträge abrechnen können, brauchen sie einen Gewinn von dir. Darum führst du eine Buchhaltung. Damit du hast einen Jahresgewinn und aufgrund des Jahresgewinns zahlst du dann deine AHV-Beiträge. Und das Gleiche ist ja auch noch Steueramt. Das Steueramt will ja auch noch wissen, ungefähr wie viel Gewinn das du hast, weil der Gewinn von deiner Einzelfirma fließt in deine private Steuererklärung. Ja, der Staat will halt wissen, was du genau machst oder was du gemacht hast.
Jetzt zu der Steuererklärung selber. Das heisst, meine Geschäfts-, also meine Steuererklärung für meine Einzelfirma ist nicht die gleiche wie meine private Steuererklärung. Oder fließt das ineinander rein? Oder wie?
Du hast keine separate Steuererklärung für deine Einzelfirma. Also in deiner privaten Steuererklärung kommt auf der zweiten Seite, wo du normalerweise deinen Lohn einfügst, schätzt weiter unten in Ziele, Erträge oder Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. Und dort füllst du dann eigentlich deinen entsprechenden Saldo ein. Und das ist der Gewinn von deiner Einzelfirma.
Das heisst, wenn ich eine Einzelfirma habe, dann habe ich auch keinen Lohn. Ist das richtig?
Genau. Also du bist eben selbstständig. Da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Selbstständig. Oder man sagt immer im Volksmund, ich bin selbstständig. Ich habe meine eigene AG, meine eigene GmbH, ich bin selbstständig. Im Volksmund stimmt das. Sozialversicherungstechnisch gesehen bist du mit einer GmbH AG nicht selbstständig, sondern einfach Angestellter. Du hast deinen Lohnausweis und alles. Mit einer Einzelfirma ist halt so, du bist eben selbstständig und hast somit eben keinen Lohn. Kein Lohnausweis, sondern der Gewinn von deiner Einzelfirma ist eigentlich dein Lohn, der dann eben von der AHV entsprechend veranfaut wird und du die Beträge drauf musst zahlen.
Jetzt nehmen wir mal an, ich habe ein unglaublich gutes, florierendes Coiffeurgeschäft, gell? Es läuft unglaublich gut. Das heisst, entsprechend ist mein Lohn auch unglaublich hoch und ich muss mega viel Steuern zahlen, kann das sein?
Also, nenn mal an, deine Einzelfirma läuft sehr gut und du hast, keine Ahnung, 70.000, 80.000 Franken Gewinn mit dem Coiffeursalon. Dann ist es so, also du zahlst dann halt die 70.000, 80.000 Franken Gewinn, die du hast, fließen 1:1 in deine Steuererklärung ein. Und natürlich wird dort auch AHV-Beiträge drauf abgerechnet. In dieser Höhe sind es 10% AHV-Beiträge, die du entsprechend einfach abrechnen musst. Also auf die 70.000 zahlst du schon mal 7.000 Franken AHV-Beiträge. Und das Ganze wird dann fließt auch in deine Privatsteuererklärung rein. Und halt je nachdem, wo der Sitz von dieser Einzelfirma ist, wo du wohnst, gibt es dann halt eine entsprechende Steuerrechnung.
Also lohnt es sich, um nicht zu viel Gewinn zu machen mit der Einzelfirma? Kann das sein?
Ja, natürlich. Es ist immer ein Trade-off. Oder tue ich vielleicht noch in gewisse Sachen investieren? Oder damit ich meinen Gewinn ein bisschen herbringe? Aber es ist schon so, die Steueroptimierungsmöglichkeiten bei einer Personengesellschaft sind relativ bescheiden, weil halt der Gewinn direkt versteuert wird. Und bei einer GmbH AG habe ich meinen Lohn. Den kann ich natürlich steuern. Hat gewisse Vor- und Nachteile, aber den kann ich steuern. Ich kann ihn ein bisschen tiefer heben. Dann hat meine GmbH vielleicht ein bisschen höheren Gewinn und kann so insgesamt, oder mit den beiden Objekten, einmal die GmbH AG und einmal ich persönlich, kann ich ein bisschen eine Abgabe, eine Optimierung machen, indem ich sage, okay, ich tue ein bisschen so, ein bisschen mehr Gewinn in der GmbH oder ein bisschen mehr Lohn, kann ich das Ganze optimieren.
Wenn wir jetzt gerade noch über Geld schwätzen, mit was muss ich rechnen, wie viele Abgaben so prozentual etwa von meinem Einkommen oder von meinem Umsatz muss ich damit rechnen, dass das wie weggeht, wie viel muss ich auf die Seite legen für Steuern, AHV?
Das ist natürlich immer extrem individuell. Also die AHV eben, du hast die 10%, das ist einfach das Maximum, oder? Das ist wie so eine Beitragstabelle und die steigt. Aber das Maximum ist dann irgendwo bei diesen 10%, die du zahlen musst und dann kommt halt der persönliche Steuersatz. Und dort empfiehlt es sich halt immer ein bisschen zu schauen, wo hat die Einzelfirma einen entsprechenden Sitz? Wo tue ich das Ganze, wo muss ich es versteuern und halt vorzu mal ein bisschen schauen, oder? In den Lohnrechnern, wo die Kantone haben, oder bei den Steuerrechnern, wo die Kantone haben, mit wie viel muss ich ungefähr rechnen? Aber ja, es kann durchaus sein, wenn es sehr gut läuft, dass ich irgendwo dann mit 30-35% Steuerbelastung hast, plus noch die AHV oben drauf, oder? Wenn es dann sehr gut laufen tut mit einer Einzelfirma.
Also macht es dort eigentlich Sinn, wie schon während dem Jahr das Ganze so ein bisschen anzuschauen und dort so ein bisschen wie auszurechnen, wie viel dass man ungefähr muss zahlen muss, damit man dann nachher auch kann sagen so, und das Geld schon mal auf die Seite tun kann, dass man nachher nicht überrascht wird, oder?
Du, es ist wie mit allem. Also auch privat hast du ja das, oder? Auch dort musst du dir bewusst sein, irgendwann kommt meine Steuerrechnung. Auch wenn du ein Angestellter bist und nicht selbstständig bist und du schon Geld auf die Seite legen für die Steuerrechnung. Und genau das Gleiche musst du halt machen, auch als Selbstständiger werden mit einer Einzelfirma.
Nur der Angestellte ist dann meistens auf der 13. oder wo er dann einfach verpulvert.
Also, je nachdem, da sind die einen so und die anderen so, aber es ist natürlich, ja.
Genau. Also, gut, dann haben wir mal das ganze Finanzielle ein bisschen angeschaut. Jetzt vielleicht noch mal ganz schnell zurück, so bei den regulatorischen Sachen. Dort ist ja die Einzelfirma auch so ein bisschen speziell, habe ich gehört sagen, zum Beispiel der Name. Man kann ja nicht einfach den Namen irgendwie wählen. Was sind dort die Regeln?
Also grundsätzlich habe ich schon eine Fantasiebezeichnung nehmen. Es kommt halt einfach immer der Familienname dazu. Also so wie er in meinem Pass, in meiner Idee oder wo auch immer steht, das wird einfach entsprechend ergänzt.
Okay. Das heisst, ich muss in meinem Fall Coiffeur Bleibler.
Genau.
Okay.
Das ist einfach dein offizieller Name, den hast du auf allen offiziellen Dokumenten, Verträge, die du eingehst, Impressum auf der Webseite, Rechnungen, die du schreiben tust. Dort ist der Firmenname. Wie du auftreten tust, an der Fensterfront von deinem Coiffeursalon, wie dein Logo aussieht, wie deine Visitenkarten aussieht, grundsätzlich irrelevant. Einfach auf offizielle Sachen ist der Name so, wie es dann halt offiziell ist, mit dem Nachnamen.
Also das heisst, ich kann jetzt zum Beispiel mein Name für meine Einzelfirma ist Coiffeur Bleibler, aber mein Coiffeursalon kann irgendwie Haarblume heißen oder so.
Zum Beispiel, genau. Okay. Oder es geht auch wirklich darum, am Gesetzgeber geht es darum, jeder, der mit dir zu tun hat, weiss, da handelt es sich um eine Einzelfirma. Und darum hat der Gesetzgeber gesagt, hey, wir tun den Familiennamen mit an, dann weiss jeder, der mit dir zu tun hat, auch das ist eine Einzelfirma. Und kann entsprechend seine Schlüsse daraus ziehen, oder will ich mit dem Geschäft oder will ich mit dem nicht geschäften. Aber immer wenn es offiziell ist, hast du den offiziellen Namen, halt eben Coiffeur Bleibler jetzt in dem Fall.
Ab wann muss ich eigentlich den Namen schon haben? Mit der Zahlung an die AHV? Oder ab wann muss ich den eindeutigen Namen haben, sozusagen?
Grundsätzlich kontrollieren tut das nur das Handelsregister. Das Handelsregister achtet dann darauf, dass das eben die Kombination mit dem Familiennamen, dass die da ist, dass die auch nicht irgendwie irreführend ist oder täuschend oder was auch immer, sondern dass es einfach eindeutig ist. Das schaut das Handelsregister. Die Ausgleichskasse per se ist das egal, weil dort die Anmeldung eigentlich auf dich privat laufen tut.
Nochmal ganz schnell, eindeutiger Name. Was heisst das?
Coiffeursalon Müller Bleibler. Ja, wer ist jetzt der Inhaber? Der Müller oder der Bleibler? Das muss eindeutig sein. Oder wer von den beiden jetzt der Inhaber ist? Also dann müssen wir irgendwie machen, Coiffeursalon Müller, Inhaber Bleibler zum Beispiel. Aber es darf nicht täuschend sein, es muss klar sein, oder wer der Inhaber ist.
Okay. Darf's, also muss denn wie auch die Art von Dienstleistung oder was auch immer ich anbiete, muss das auch im Namen drin sein? Oder kann ich jetzt zum Beispiel Tischlerei Bleibler machen und ich dann aber trotzdem eigentlich Haarschneiden anbieten?
Das wäre noch täuschend. Oder weil es braucht immer Relation zwischen Firmennamen und Zweck. Das heisst, wenn du Schreinerei Bleibler machst, dann kannst du kein Coiffeursalon führen als Zweck, weil das wäre enttäuschend. Aber eben, das muss nicht, das, was du machst, muss nicht im Firmennamen drin sein. Also du kannst eben, was hast du vorhin gesagt, Haarblume, irgendetwas Bleibler sein. Also da weiss niemand, dass das ein Coiffeursalon ist. Das können auch Floristikunternehmen sein unter Umständen. Aber der Zweck führen von einem Coiffeursalon, das geht nicht. Also es muss nicht da, was du effektiv machen tust, im Firmennamen mit drin sein.
Was ist denn der Zweck?
Das ist schlussendlich das, was du, deine operative Tätigkeit von deinem Unternehmen. Das ist eigentlich der Zweck. Und den gibst du an bei der Ausgleichskasse. Oder schreibst du mal, was du machen tust, was für Dienstleistungen du anbieten tust. Und dann beim Handelsregister tust du es einfach sauber ausformulieren, halt die entsprechende Tätigkeit.
Okay, wie genau muss der Zweck sein? Ausformuliert?
Ja, es hat halt so offen wie möglich sein, damit du natürlich auch einen gewissen Handlungsspielraum hast. Was aber nicht geht, ist irgendwie, ich mache Dienstleistungen aller Art. Das wird dann zu offen und wird von den Handelsregistern nicht akzeptiert.
Dann hast du, vorher hast du mal noch den Sitz schnell angesprochen. Das ist ja je nachdem auch noch relevant. Jetzt, ich als Privatperson sage jetzt mal, ich wohne hier in Appenzell, aber ich möchte meinen Coiffeursalon in St. Gallen machen. Geht das?
Kein Problem, oder? Du kannst auch in Genf unten eröffnen. Wenn das Geschäft wirklich auch dort unten in Genf ist. Oder eben in St. Gallen. Also du wohnst vielleicht da, im einen Dorf, hast aber im anderen Dorf den Sitz, weil du dort die Miete hast. Dann gründest du logischerweise am selben Ort.
Kann ich aber jetzt zum Beispiel auch in Appenzell gründen, aber mein Coiffeursalon ist nachher in St. Gallen?
Auch kein Problem. Es ist halt einfach immer die Frage, oder, wie das Steueramt das sieht. Wenn du logischerweise halt hier den Firmensitz hast, aber deine Tätigkeit wird in St. Gallen abgebracht, wird der Kanton St. Gallen sagen, hey, ist schön und gut, hast du den Firmensitz in Appenzell, aber deine Tätigkeit verbringst du oder bringst du in St. Gallen und somit wird der Gewinn in St. Gallen besteuert.
Was würdest du dort so empfehlen als Einzelfirma, wo man den Firmensitz macht?
Also wenn ich eine externe Miete habe, also wirklich irgendwo ein Büro oder einen Salon miete, dort den Firmensitz zu machen. Dann kann es sein, dass man vielleicht am Anfang noch nicht so genau weiss, wo ich den Salon wird haben. Oder weil man sagt, ich muss noch suchen. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, ich will jetzt meine Einzelfirma gründen, ich weiss aber noch nicht genau, wo mein Büro wird sein. Dann mache ich es zuerst bei mir zuhause, gründe dort und du erst dann später den Sitz dann halt wechseln auf den konkreten Ort, wo ich dann bin.
Ja, vielleicht noch das Thema. Jetzt der Angestellte, kann ich denn mit einer Einzelfirma auch Angestellte haben, jetzt gerade bei einem Coiffeursalon, kann ich ja je nachdem vielleicht nicht die ganze alles immer selber machen. Wie ist es?
Das ist grundsätzlich kein Problem. Also es gibt kein Oberlimit. Ich kann so viele Angestellte haben, wie ich will, mit der Einzelfirma.
Aber macht es Sinn, mit einer Einzelfirma Angestellte zu haben?
Das kann man so nicht beurteilen. Also man kann nicht sagen, ja oder nein. Ich meine, wenn ich genug Arbeit habe, warum nicht? Oder? Ich meine, dann stelle ich entsprechend dort die Leute an. Aber da ist halt immer eine Risikoabschätzung. Oder? Bürde ich mir ein gewisses Risiko auf, wenn ich Angestellte habe, wenn ich dann irgendwann persönlich dann mal dran komme? Oder meine Gesellschaft und dann halt schlussendlich dann auch ich persönlich. Kann ich das irgendwie auch da? Gibt es da irgendwelche Versicherungsmöglichkeiten diesbezüglich? Und wenn ich mal sage, das ist zu grosses Risiko, weil ich vielleicht eine Lohnfortzahlungspflicht habe oder sonst irgendetwas, dann müssen wir dann halt die Rechtsform wechseln. Aber per se kann man nicht sagen, dass das Sinn oder keinen Sinn macht.
Dann haben wir jetzt auch schon ein paar Mal über so ein bisschen externe Hilfe oder so geredet gehabt. Was würdest du dort, wie Leute, die eine Einzelfirma gründen, was würdest du ihnen empfehlen, was für externe Hilfe sie in Anspruch nehmen, dass sie dort wirklich dann gut abgesichert sind?
Ja, ich würde dort schauen, also einfach Setup, oder? Wenn eine Person sich ein bisschen auskennt mit Buchhaltung, mit Steuern und ein bisschen in dem Thema drin ist, man muss kein Profi sein, aber einfach ein bisschen affin ist für das, kann man die Buchhaltung selber machen und so ein bisschen die Steuerentscheid, die man treffen tut mit einer Einzelfirma, kann man selber machen. Und sonst dort wirklich einfach mit einem Treuhänder entsprechend zusammenarbeiten. Er muss nicht die ganze Buchhaltung führen, aber einfach, dass ich einen Partner habe, wo ich weiss, hey, der kennt mein Business, der weiss ein bisschen, was ich mache, weil ich ab und zu einem gehe und ich kann mir Ratschläge holen. Oder wir können auch mal den Jahresabschluss anschauen, meine Privatsteuererklärung, und der kann mir erklären, macht das noch Sinn, was ich mache? Eine Rechtsformänderung macht vielleicht Sinn. Einfach, dass ich nochmal eine dritte Meinung habe über mein Business, oder? Und wenn ich Glück habe, hat der Treuhänder vielleicht auch noch andere Unternehmen in der gleichen Branche, und kann dann halt einfach aus seiner Erfahrung sagen, das machst du gut und das machst du eh noch schlecht. Oder weil der hat ja keine Zahlen ein bisschen im Kopf, der weiss ein bisschen, wie die Buchhaltung aussieht von seinen anderen Kunden und kann dann ein bisschen vergleichen, oder? Die Marge, die ich habe, gut ist und, oder ob das, was ich so meine Geschäfte tue, entsprechend korrekt ist. Das ist einfach ein externer Berater, wenn man so will.
Ich glaube, es ist wieder wie so die Essenz oder von jedem Gespräch, das wir eigentlich haben, dass man halt einfach, wenn man Fragen hat, dass man unbedingt nachfragen tut und nicht irgendwie Angst davor hat, um irgendwie nachfragen, oder? Ja. Weil schlussendlich hat man nachher fast mehr Nachteil, wenn man eben nicht nachfragen tut, weil man dann gewisse Sachen nicht weiß.
Das ist genau so. Also da wieder Kommunikation, oder? Mit dem Treuhänder, mit uns, mit wem auch immer, dass man das Thema angeht. Kommunizieren und halt alles kommuniziert. Und danach kann man auch aufgrund dieser Basis Entscheidungen treffen. Und ja, wie du sagst, das ist Basis von allem. Nur dann kann der Treuhänder auch für dich oder dich entsprechend auch richtig beraten.
Was ist jetzt, wenn man halt eben die Kommunikation nicht macht und dann vielleicht je nachdem so ein bisschen in sich hineinläuft und vielleicht gewisse Aufträge nicht kann erfüllen und so weiter und so fort? Was passiert dort mit der Einzelfirma?
Also du meinst wahrscheinlich mit der Haftung?
Genau, ja.
Ich meine, schlussendlich ist halt, zuallererst haftet immer das Vermögen von der Einzelfirma. Auch da, oder? Wenn ich einen Auftrag oder Lieferanten, die kann ich nicht zahlen. Es haftet halt das Vermögen von der Einzelfirma. Da ist halt irgendwann aufgebraucht. Also das Bankkonto von der Einzelfirma ist dann vielleicht irgendwann einmal leer. Vermögenswert sind zu Geld gemacht, aber es hat halt immer noch Schulden rum. Und ist klar, die können dann auf mich als Privatperson zugehen und sagen, hey, bitte die Rechnung zahlen.
Bis zum Privatkonkurs musst du anmelden, bis zu dem Punkt, oder?
Genau, bis zum bitteren Ende, ja.
Nicht so schön.
Nein, und darum eben muss man sich immer wirklich überlegen, was ist das grösste Risiko, das ich habe. Und wenn der Risikofall eintrifft, vermag ich es, das zu zahlen. Und immer dann, wenn ich muss sagen, ich vermag es nicht mehr zu zahlen, dann muss ich schauen, kann ich es versichern. Und wenn ich es nicht kann versichern, spätestens dann eben in eine andere Rechtsform gehen, damit ich dort den Cut machen kann zwischen Privatperson und Gesellschaft.
Und jetzt vielleicht, bevor wir zum absoluten Exodus gehen, von wegen eben Konkurs und so weiter und so fort, gibt es ja eben auch die Möglichkeit, dass man vielleicht eine Firma verkaufen kann. Geht das bei einer Einzelfirma?
Nein, die Einzelfirma tust du nicht verkaufen. Du kannst gewisse Elemente aus der Einzelfirma verkaufen. Oder die Einzelfirma per se kannst du nicht weitergeben, weil die ist personenbezogen, die ist auf dich bezogen, das geht nicht. Aber ich kann natürlich sagen, hey, ich tue die aktiven und passiven, also Vermögenswert und Schulden, die ich habe, verkaufe ich an einen Dritten, weil der mein Geschäft weiterführen tut, das hat einen gewissen Wert. Ich kann meinen Kundenstamm verkaufen, ich sage, hey, ich kann ein Webshop und ich habe x-tausend Kunden, die im Monat etwas einkaufen bei mir. Dann verkaufe ich die Kundenbasis entsprechend mit dem Webshop. Diese Sachen kann ich verkaufen, aber das Unternehmen so als Mantel, als Umhüllung oder so, das kann ich nicht weitergeben. Ich kann nur die einzelnen Sachen, die drin sind, in der Einzelfirma entsprechend weitergeben.
Okay, jetzt zu dem noch ganz schnell. Eben aktive, passive, das wäre jetzt zum Beispiel bei meinem Coiffeursalon, wäre das, keine Ahnung, Föhn, Schere, Mobiliar, was auch immer.
Bankkonto, einfach alles, alle Vermögenswerte, die drin sind, genau. Ja.
Okay, das kann ich wie einem Nachfolger verkaufen. Jetzt davor hast du noch Personendaten angesprochen. Muss man da dann nachher nicht die Leute wie wissen lassen, dass man ihre Daten gerade verkauft hat?
Also kann man darauf an, also wenn durch den Coiffeursalon entsprechend ja weitergeführt wird, jetzt bist du nicht mehr du dort, sondern deine langjährige Mitarbeiterin macht, weil du sagst jetzt, ich lasse mich pensionieren. Du tust die Kundendaten per se nicht weiterverkaufen. Es führt es einfach jemand anders weiter. Du hast vielleicht einen Webshop oder auch eine Webseite, die dann das entsprechend weitergibt. Per se musst du dort niemanden informieren. Du machst ja nichts, also du gehst ja nicht an und verkaufst die Daten irgendwo weiter. Hast du irgendwo eine Datenschutzerklärung oder so, irgendetwas mit deinen Kunden? Mit Daten ist natürlich mehr gemeint, du hast eine Kundenbasis, die regelmäßig zu dir kommt. Und die Kundenbasis gibst du einfach am Nachfolger entsprechend weiter, indem er halt einfach die Hülle hat, die er weiter nutzen kann.
Eigentlich tut wie mein Nachfolger oder in dem Sinn die Person, die ich meine Firma verkaufe, in Anführungszeichen, dann eigentlich übernehmen wie die Hülle. Das heisst, eben jetzt in meinem Fall vielleicht das Geschäft vor Ort, vielleicht der Name, Mobiliar, Kundendaten und dann gehen halt einfach mit ihrer eigenen Einzelfirma das dann weiterführen oder je nachdem mit ihrer AG, GmbH.
Genau, sie übernimmt den Mietvertrag und du gibst nicht Kundendaten weiter, sondern du gibst einfach Kundenbasis entsprechend weiter. Dann heisst die Kunden, dort hat es auch die Mäcke zum Coiffeursalon. Das ist die Webseite des Coiffeursalons, ich buche wieder. Und dann sieht man, oh, da ist ja gar nicht mehr Katja dort, sondern ist jetzt, Frau Müller ist jetzt dort. Entweder buchen sie oder buchen sie nicht. Genau das gleiche bei einem Restaurant, oder du gibst es dann weiter an den Nächsten. Der Restaurant ist einfach dort und entweder gehen die Leute wieder dort rein, gehen Kaffee nehmen oder nicht. Du hast ja wie eine Kundenbasis aufgebaut, einen gewissen Ruf aufgebaut und das entsprechend gehst halt weiter.
Da hätten wir mit der Einzelfirma hätten wir so mehr oder weniger alles abgedeckt, oder? Oder hast du das Gefühl, wir haben noch irgendetwas vergessen?
Nein, ich denke, das sind die wichtigsten Punkte. Und in einem weiteren Video gehen wir dann eben auf die Selbstständigkeit ein, was dann sicher noch ein Kernpunkt ist bei der Einzelfirma. Genau.
Okay. Genau, das Video tue ich dann sicher, sobald es fertig ist, tue ich das auch verlinken. Und dann wäre es das eigentlich soweit, oder?
Perfekt, sehr gut.
Gut, danke dir vielmals.
Danke dir, Katja.